Das ist gemeinsame Arbeit mit Matthias Kramer, der ist halt der Didaktiker bei uns im Team, ich bin sozusagen der Techniker. Und was wir jetzt vorstellen wollen, sind ein paar empirische Ergebnisse zum Thema Lückentext-Items zur Beherrschung der Syntax einer Programmiersprache. Es geht im Prinzip darum, dass es ja in der Programmierausbildung viele verschiedene Item-Typen gibt, die da gängig einzusetzen sind. Klassische Programmieraufgaben gibt es natürlich, konzeptionelle Fragen, nach denen man mal irgendwann fragt, Debugging-Aufgaben. Heute Morgen in der Delphi-Session waren da ja auch Beispiele halt eben für zu sehen, welche Aufgaben da halt eben eingesetzt werden können. Was wir uns dann so ein bisschen immer wieder gefragt haben, wenn wir das unseren Studierenden selber auch stellen, was ist jetzt eigentlich wirklich nur mit Syntax? Ja, Syntax steckt immer in allen Aufgaben natürlich irgendwie mit drin. Ich kann eine Programmieraufgabe, ich kann eine Debugging-Aufgabe immer nur dann lösen, wenn ich die Syntax halt eben verstehe. Aber da steckt in der Regel auch immer noch weiteres mit drin. Ich brauche ein Verständnis für Semantik, ich brauche ein Verständnis für irgendwelche anderen Sachen. Und wir haben uns gefragt, müsste man das nicht eigentlich auch in bestimmten Situationen auch mal eher unabhängig prüfen können, dass ich mal nur wirklich feststelle, beherrscht jemand die Syntax, unabhängig davon, ob er jetzt mit der Semantik halt eben Erfahrung hat. Und haben gedacht, für unsere Forschungsaktivität ist das Ziel mal wirklich Beherrschung einer Programmiersprache, also Beherrschung der Syntax, statt Beherrschung der Programmierung ganz gezielt mal eben anzugehen. Das ist immer natürlich nicht die ersten mit. Haben uns ein bisschen in der Literatur umgeschaut. Die Didaktik sagt uns natürlich, zum einen gibt es viele Erkenntnisse dazu, dass das Erlernen von Syntax ein ganz wichtiger Baustein beim Erlernen der Programmierung an sich halt eben ist und dass das syntaktische Verständnis an sich halt eben eine Kompetenz ist, wenn man halt eben versucht, das in verschiedene Kompetenzen aufzuteilen, die man braucht, um Programmierung zu beherrschen, ist Syntax da halt eben an der Stelle eine wichtige Kompetenz und das sollte man auf jeden Fall irgendwie separat messen. Wir haben dann aber gesagt, wir schauen noch mal ganz bewusst ein bisschen weiter. Wie kann man denn Sprachverständnis, wenn man jetzt mal das Programmier da rausstreicht, allgemeiner halt eben messen? Da gibt es zum Beispiel in den Sprachwissenschaften den sogenannten C-Test, der ist relativ etabliert, der ist nicht ganz unumstritten. Es gibt durchaus Kritik am C-Test in den Sprachwissenschaften, aber er ist ein durchaus etabliertes Verfahren, was man halt eben anwenden kann, um das Niveau der Beherrschung einer Sprache halt eben zu messen. Und was das für uns das Interessante war, war, wir gedacht haben, wir könnten den eigentlich mal als Vorlage nehmen, ist dieser C-Test als sprachwissenschaftlicher Test funktioniert in sehr vielen verschiedenen Sprachen mit verschiedenen Notationen. Also das C-Test-Verfahren kann ich für Deutsch genauso wie für Englisch oder Arabisch anwenden. Das funktioniert halt eben völlig unabhängig davon, was das für eine Sprache halt ist. Wir haben auf der letzten Delphi als Kurzbeitrag schon mal unser Konzept dazu vorgestellt gehabt, wie wir das grundsätzlich vorhaben umzusetzen und haben jetzt eben heute ein Jahr später halt eben ein paar empirische Ergebnisse dazu, inwieweit das Ganze halt eben schon funktioniert. So sieht dann so ein Beispiel halt eben aus, ein solches Test-Item, ein Codelückentext. Das ist Java-Programmcode halt eben, in dem einzelne Schlüsselworte oder auch Bezeichner komplett getilgt sind. Ein sprachwissenschaftlicher C-Test geht in der Regel so vor, dass Teile von Worten getilgt werden. Das macht bei Programmiersprachen natürlich keinen Sinn, weil die Menge an Schlüsselworten ist einfach so gering, wenn die eine Hälfte dasteht, weiß man eh, was da hinten hinkommt. Wenn man einfach nur Schlüsselworte auswendig gelernt hat, das heißt noch nicht, dass man weiß, in welchem syntaktischen Kontext die man verwenden kann. Dafür müsste man nur auswendig lernen, wie das Lexikon sozusagen ist. Hier sind also einzelne Elemente halt eben getilgt. Wir hatten am Anfang überlegt, ob man für die Item-Konstruktion einen irgendwie automatisierten Ansatz machen kann, eben auch in Anlehnung an die C-Tests, wo zum Beispiel in jedem zweiten Wort jeweils die zweite Hälfte getilgt wird. Das funktionierte überhaupt nicht für Programmiersprachen. Das hatten wir im Prinzip auch letztes Jahr schon in unserem Kurzbeitrag soweit halt eben gezeigt. Man braucht hier eben ein Verfahren, wo man manuell auswählt. Einfach deswegen, weil man ja eine eindeutige Lösbarkeit der Lücken haben will, rein aufgrund syntaktischer Kriterien. Und wenn ich jetzt hier bestimmte Sachen halt eben tilgen würde, dann würden die nur zu schließen sein, entweder mit semantischem Verständnis des Codes oder sie wären nicht mehr eindeutig zu lösen, möglicherweise mit beliebig vielen möglichen Lösungen oder auch leer lassen, wenn ich zum Beispiel irgendeinen Modifier einfach weglasse, ja, das ist in Java ja auch erlaubt, dass da gar kein Modifier steht, dann hätte ich auf einmal eine Lücke, die gar nicht geschlossen werden muss, um syntaktisch sinnvollen Code zu produzieren. Das heißt, diese einzelnen Items muss man halt eben nach unserer Erfahrung halt eben manuell halt eben konstruieren. Wie gesagt, drei mögliche Arten von Lücken haben wir jetzt konkret für den Fall Java eben identifiziert, die Schlüsselworte zu nehmen, Typen und Methoden aus der Java-API oder beliebige Bezeichner, die im Kontext dieses jeweiligen Programmcodestücks halt eben relevant sind. Automatische Generierung, hatte ich schon gesagt, funktioniert halt eben nicht. Und deswegen müssen wir das Ganze manuell machen, haben uns einen kleinen Editor dafür zumindest halt gemacht, dass das etwas einfacher geht, haben uns dann 10 Items konstruiert mit einer unterschiedlichen Zahl von Lücken, 4 bis 12 halt eben, der Programmcode hatte immer ungefähr dieselbe Länge, aber in den einen gingen halt eben mehr Lücken rein als in den anderen und haben dann schon vermutet bei der Konstruktion, dass es eine unterschiedliche Schwierigkeit dieser Lücken halt gibt. Wenn ich nochmal auf das Beispiel von gerade zurückgehe, halt eben, gibt es halt eben zum Teil Situationen, wenn wir direkt mal hier oben die erste Lücke uns angucken, da muss ich natürlich nur diese obere Zeile halt eben betrachten, ist unsere Vermutung gewesen, um sofort zu erkennen, da fehlt halt eben das Schlüsselwort Class, während ich halt eben hier in dem in der Methodensignatur halt erstmal schauen muss, C und D kommt in welchem Kontext später nochmal vor, um daraus schließen zu können, was müsste denn da jetzt halt eben stehen, damit das Ganze syntaktisch halt eben korrekt ist. Jetzt darf ich den Links nicht. So, wir haben dann, wie gesagt, wollten das Ganze ein bisschen empirisch untersuchen, was da jetzt halt eben hintersteckt hinter den Items, ob die tatsächlich ein sinnvolles Messinstrument sein können, haben das Ganze im Rahmen einer Erstsemestervorlesung Daten dazu erhoben, parallel zum Vorlesungsbetrieb diese Items den Studierenden zur Verfügung gestellt in einem elektronischen Übungssystem und haben für die Items bis zu 350 Bearbeitungen gehabt, also einzelne Items, beziehungsweise ein Item wurde 350 Mal bearbeitet, die anderen halt weniger. Und insgesamt waren es maximal 222 Studierende, die wir da hatten. Das ist, ich sage jetzt mal, okay als Datenmenge. Da hätten wir uns mehr gewünscht, insbesondere, dass halt eben möglichst alle Studierenden alle Items halt eben bearbeitet hätten. Das war aber halt in dem Fall nicht der Fall. Deswegen müssen wir mit allem, was wir hier an empirischen Ergebnissen haben, ein bisschen vorsichtig halt eben sein, weil wir nur 47 Studierende haben, die alle 10 Items bearbeitet haben. Das ist so gerade an der Grenze, wo wir gesagt haben, das können wir überhaupt irgendwie sinnvoll auswerten halt eben. Deswegen sind wir da noch sehr vorsichtig. Wir haben dann bei der Datenaufbereitung ein klein bisschen die Eingaben halt eben analysiert, dahingehend, ob man doch quasi Fehler, die bei der Eingabe passiert sind, die jetzt eigentlich nichts mit der Syntax zu tun haben, irgendwie noch rausnehmen kann. Also wenn jemand noch ein paar Leerzeichen mit in die Lücke eingetippt hat, das haben wir natürlich ignoriert, weil das jetzt nicht sichtbare Zeichen sind. Alles andere haben wir berücksichtigt, also auch ein Buchstabendreher, der höchstwahrscheinlich nur ein Tippfehler war. Haben wir aber drin gelassen und als falsch gefüllte Lücke halt eben geschlossen, weil wir uns eben nicht sicher sein können, ob da jemand tatsächlich halt eben einen Tippfehler gemacht hat oder vielleicht tatsächlich falsch gedacht hat, das müsste man jetzt aber so schreiben oder so ähnlich. Das ist allerdings halt eben eine Sache, die man sicherlich bei größerer Datenmenge nochmal gegenprüfen muss, ob das eine sinnvolle Entscheidung ist, an der Stelle das so zu machen. Da sind wir halt eben auch mal ganz vorsichtig gewesen. Wir haben dann das Ganze halt eben die Daten halt eben kodiert, das heißt pro Lücke und Testperson kodiert, ob die Lücke richtig oder falsch gefüllt wurde und pro Item und Testperson dann halt eben kodiert, wie viele Lücken halt eben richtig gefüllt worden sind. Das sind dann halt eben 0 bis maximal 12 Lücken bei dem Item mit den meisten Lücken und haben die ganzen Daten dann halt eben ein bisschen durch R, durch die bekannten Statistikpakete halt eben gejagt und sind dann zum ersten Mal auf der Testebene, die wir als erstes halt eben mal analysiert haben, dazu gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben Items mit 4 Lücken, wir haben Items mit 12 Lücken, wir müssen das normieren, also prozentuale Korrektheit halt eben, wie viel Prozent der Lücken pro Item wurden halt eben gefüllt, haben uns das Ganze dann halt eben als Boxplot erstmal angeschaut, das ist, was man hier unten sieht. Da sieht man das, was man in der Literatur sehr gerne den Deckeneffekt halt eben nennt, also diverse Items hängen quasi ganz hier oben mit der mittleren Korrektheit halt eben, die erreicht wurde, dass halt eben die meisten es komplett korrekt gelöst haben, nur einzelne Items hängen halt eben deutlich drunter. Das zeigt uns schon mal, dass da einige wohl zu leicht waren. Jetzt haben wir das Ganze, wie gesagt, mit Studierenden gemacht, einfach im Übungsbetrieb parallel bereitgestellt. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, da war eine gewisse Selbstselektion. Die Aufgaben haben diejenigen gemacht, die glaubten, auch solche Aufgaben sind ja mal ganz nett zu lösen. Mit denen komme ich wahrscheinlich gut klar. Und es waren wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt die Studierenden, die sagen, Java-Syntax, habe ich Probleme mit. Die haben wahrscheinlich nicht unbedingt sich in Massen auf diese Aufgaben gestürzt. Das heißt, das dürfen wir jetzt nicht überinterpretieren, was die Schwierigkeit der Aufgaben halt angeht. Für den Test insgesamt haben wir einen Cronbachs Alpha von 0,77 rausgekriegt. Ja, wir hätten das gerne ein bisschen höher und eine Inter-Item-Korrelation von 0,21. Okay, da kommen wir noch mit klar. Wir haben uns das Ganze dann ein bisschen weiter halt eben angeschaut auf der Testebene. Deckeneffekt hatte ich halt eben schon gesagt. Wegen der Selbstselektion kann man da aber nicht ganz so viel rauslesen. Wir haben es versucht, mit anderen Indikatoren zu korrelieren, also zum Beispiel Häufigkeit von Compiler-Fehlern in den Abgaben von Programmieraufgaben oder auch in den Abgaben von Testaten. Die Korrelationen sind aber alle äußerst gering und nicht aussagekräftig, was aber insbesondere auch daran liegt, dass diese anderen Indikatoren sehr wackelig sind. Zum Beispiel bei einer Programmieraufgabe muss ich jetzt einfach mal davon ausgehen, derjenige, der zu Hause schon feststellt, ich habe da einen Compiler-Fehler drin, der reicht die ja vielleicht gar nicht bei uns ein. Oder auch in der Testatsituation, dass derjenige, der halt eben ständig Compiler-Fehler produziert, gar keine Abgaben macht, sondern nur den Code, der halt syntaktisch korrekt ist, überhaupt nur abgibt. Deswegen können wir da auch gar nicht erwarten, dass wir da so wahnsinnig viel rauskriegen. Da sind wir noch auf der Suche nach guten Indikatoren, womit wir es korrelieren können. Klassiker wäre natürlich, die Klausurergebnisse herzunehmen. Da hatten wir zu dem Zeitpunkt keinen vernünftigen Zugriff drauf, dass wir das hätten machen können, um da halt eben die Fehler halt eben auszuzählen. Von den 10 Items, die wir dann halt haben, haben wir dann geschaut, welche haben eine vernünftige Trennschärfe, welche nicht. Dann haben wir mal geschaut, okay, ein paar Stück waren einfach nicht zu gebrauchen von der Trennschärfe, insbesondere Nummer 6 und 7, die waren ganz schlecht. Wenn man die entfernt, dann wird unser Konmachs Alpha auch gleich besser, das ist schön. Allerdings, unsere Inter-Item-Korrelation steigt auch. Das geht natürlich weiter, wenn wir die anderen rausschmeißen. Das ist natürlich auch der erwartete Effekt. Je weiter wir zusammenstreichen, umso mehr wird das einfach nur noch Zahlenmagie, die dann aber keine Aussage mehr hat. Und ja gut, dann wird unser Konmachs Alpha noch immer besser, aber irgendwann haben wir einen Test, der jetzt irgendwie alles so komisch zusammenmanscht, das bringt uns halt eben auch nichts, wenn wir das weiter rausstreichen. Was wir halt so festhalten können, ist, okay, von den 10 Items, schön handgebaut, aber die Hälfte ist jetzt eher mal nicht nützlich gewesen. Die andere Hälfte, gut, also wir haben es geschafft, Items zu konstruieren, die halt eben an sich schon mal ganz gut sind. Wir sind dann weiter in die Items reingegangen. Ich habe jetzt exemplarisch hier als Beispiel das Item Nummer 8 mitgebracht. Das war das, was ich eben auch im Beispiel gezeigt habe. Das ist auch das, was im Paper drin ist. Und haben uns dann halt mal angeschaut, wie hängen die verschiedenen Lücken zusammen. Haben uns also die Kovarianzen und Korrelationen halt angeschaut. Das ist jetzt hier in der Matrix halt eben die Hauptdiagonale, ist halt eben die Varianz innerhalb der einzelnen Lücke. Da ist halt eben eine niedrige Varianz, deutet halt eben darauf hin, dass es ein sehr leichtes oder sehr schweres Item war. Eine höhere Varianz halt eben, dass es unterschiedlich war. Und in der oberen Dreiecksmatrix haben wir halt eben die Korrelationen zwischen den verschiedenen Lücken. Und da deutet ein hoher Wert halt eben darauf hin, dass diese unterschiedlichen Lücken irgendwie auf dasselbe Konzept gehen oder irgendwie dasselbe abfordern, weil diese Lücken halt immer sehr stark korreliert, im Zweifelsfall halt eben gleichzeitig richtig oder gleichzeitig falsch gefüllt wurden, auch wenn jetzt nicht inhaltlich unbedingt dasselbe gefragt war. Die Zahlen müssen Sie jetzt nicht auswendig lernen. Ich picke Ihnen da ein paar interessante Beispiele raus. Zum Beispiel die Lücke Nummer 7 in dem Beispiel, was ich eben auch gezeigt hatte. Das war die Main-Signatur, die da unten ja halt eben drin war. Da fehlte das Void, das war das, was wir getilgt hatten. Das soll an der Stelle geschlossen werden. Das hat eine sehr geringe Varianz. Das scheint in dem Fall wohl eine sehr einfache Lücke gewesen zu sein, hat aber interessanterweise auch eine sehr niedrige Korrelation mit der Lücke 2, das war die erste Methodensignatur, die wir oben drin hatten, wo auch Void eingefüllt werden muss. Das hatten wir jetzt nicht unbedingt vorab klar vorhergesehen, weil wir gesagt haben, gut, beides mal eine Signatur vervollständigen, beides mal den Rückgabetyp vervollständigen, könnte eigentlich eine sehr ähnliche Schwierigkeit haben, ist aber nicht, ist aber hier auch sehr gut erklärbar, woran das liegt, dadurch, dass wir eine sehr hohe Korrelation, oder naja, sehr hohe Korrelation nicht, aber eine höhere Korrelation mit den Lücken 1, 6 und 9 haben. Das sind auch so Standardsituationen. Ne? Die Main-Signatur ist so eine Standardsituation. Die erste Lücke, das war halt eben der Public Class und der Klassenname. Die Klassendeklaration ist eine Standardsituation. Der sechste ist der System Out Print Line. Den kann auch irgendjemand im Schlaf auswendig. Das sind alles so diese Standardsituationen, die quasi auswendig gelernt werden. Möglicherweise, das ist jetzt die Theorie, die man eigentlich nochmal überprüfen müsste, ohne dass die Studierenden sich bewusst sind, was sie da in dem Augenblick gerade auswendig lernen, nämlich, das ist eine Methodensignatur und dieses Element steht für den Rückgabetyp. Ja, sondern die wissen nur, man schreibt halt einfach Public Static Void Main und das schreibt man immer so. Manchmal wird es in der Vorlesung ja auch so eingeführt, sondern man sagt, kümmern Sie sich nicht drum, schreiben Sie es einfach so, machen wir später. Ja. Das war also insofern halt eine interessante Lücke, diesen Zusammenhang zu sehen. Lücke 3 und 4, das waren der Boolean in der Methodensignatur, den ich eben auch noch gezeigt hatte, wo man den Kontext halt eben wissen muss. Die Korrelation zueinander war erwartbar 1. Wer den einen kriegt, kriegt den anderen, weil die beide mit exakt derselben Begründung zu schließen sind. Das war für uns gut zu sehen, ja, das funktioniert auch tatsächlich so. Ja, wer es halt eben hinkriegt, der kriegt es halt eben hin, weil es ist die identische Lösung im identischen Kontext. Ja, da ist also keine Schwierigkeit halt dazwischen. Die erste Lücke hatte ich gerade schon mal erwähnt, das ist halt eben die Klasse, hat eine schwach negative Korrelation mit Lücke 3, 4 und 10, also mit ein paar anderen Lücken, insbesondere diesen etwas anspruchsvolleren Lücken 3 und 4, wo man halt ein bisschen Kontext betrachten muss, hat eine geringe Trennschärfe und das zeigt für uns, dass das irgendwie eine sehr problematische Lücke ist. Das korreliert nicht vernünftig oder sogar negativ mit dem Rest, macht auch keine vernünftige Trennschärfe. Theorie haben wir jetzt noch nicht überprüft dazu, ist, dass es möglicherweise so ist, dass man guckt auf diesen Code drauf, das erste Schlüsselwort kriegt man noch hin und dann liest man weiter und dann steigen die Studierenden irgendwie aus und haben keine Lust. Ja, füllen das vielleicht nur noch irgendwie aus oder auch gar nicht, das müssten wir jetzt nochmal überprüfen, das haben wir nicht mehr in den Daten jetzt im Detail nachgeschaut, ob es da eine signifikante Menge an Abgaben gibt, die einfach nur das erste Schlüsselwort eingefüllt haben und den Rest nicht mehr. Das wäre halt irgendwie so die Möglichkeit, dass man sagt, okay, das erste haben sie hingekriegt, dann sind sie halt eben rausgegangen. Ja, was sagt uns das Ganze jetzt? Also das Ganze ist noch kein fertiges Testinstrument, definitiv noch nicht. Ja, also dafür sind unsere Ergebnisse noch nicht umfangreich genug, noch nicht belastbar genug und wir haben es, wie gesagt, bisher auch im Wesentlichen erstmal geschafft, nur 5 brauchbare Items an sich zu konstruieren. 5 von 10 waren halt eben brauchbar, das ist okay. Die Charakteristiken bzw. die Schwierigkeiten von Lücken waren zum Teil wie erwartet, zum Teil eben auch nicht, was uns halt Hinweise gibt, was man bei der Konstruktion der Items beachten muss. Was dann auch noch wäre, dass wir eine teilweise sehr hohe Korrelation der Items untereinander haben wollen, das würde man natürlich jetzt in einem größeren Test halt eigentlich nicht haben wollen, sondern jedes Item sollte halt eben was anderes halt nach Möglichkeit halt eben messen können. Da kann man also sicherlich noch was dran verbessern. Und wir haben aber darüber zumindest ein paar weitere Herausforderungen bei Itemkonstruktion halt herausgearbeitet, die wir vorher nicht so kannten. Wie gesagt, das ist auch so ein bisschen ein Inkrement zu dem, was wir letztes Jahr halt eben gezeigt haben. Und da sind wir jetzt zumindest schon mal einen Schritt weiter, dass wir ein paar Sachen mehr haben, die wir beachten können für das, was wir in Zukunft machen werden. Ein wichtiger Ansatz wird halt eben sein, dass wir alle Items mit einer gleichen Zahl von Lücken machen werden. Das hat uns nämlich einfach die Statistik deutlich komplizierter gemacht, dass wir diese unterschiedliche Lückenzahl haben, ohne dass wir da irgendeinen Gewinn gesehen haben von den Ergebnissen her, dass wir eine Mehraussage gewonnen hätten, weil irgendwie kürzerer Code mit weniger Lücken grundsätzlich einfacher, schwieriger, was auch immer ist, haben wir nicht gesehen. Also werden wir das etwas vereinfachen. Wir werden Lücken in Standardsituationen eher vorsichtiger verwenden, weil die vermutlich, das müssen wir wie gesagt noch ein bisschen überprüfen, aber vermutlich eine andere Aussage treffen als Lücken in anderen Kontexten. Dem werden wir natürlich noch nachgehen. Und die Teststatistik, wie gesagt, das ist alles relativ kleine Zahlen. Wenn wir Konbachs Alpha machen, müssen wir eigentlich noch ein paar formale Voraussetzungen prüfen. Das ist uns halt eben bewusst. Die harte Statistik dahinter, die müssen wir da also noch ein bisschen angehen. Da bin ich, wie gesagt, derjenige, der sich in so einer Session für empirische Ergebnisse auch immer ein bisschen unwohl fühlt, weil ich kein Empiriker bin. Insofern, es wurde ja ermutigt, viele Fragen auch zum Verfahren zu stellen. Tun Sie das bitte gerne, auch jetzt. Aber ich möchte entschuldigen, falls ich das eine oder andere nicht präzise beantworten kann, dass ich dann einfach auf meinen Kollegen Matthias Kramer dann halt eben verweisen muss, der halt eben in dem ganzen Projekt den didaktischen Hut halt auf hat und es im Zweifelsfall im Detail noch besser erklären kann. Ja, Dankeschön.
Ja, vielen Dank für den sowohl empirischen als auch direkt praktisch einsetzbaren Vortrag und ich freue mich auf Fragen.
Sie haben es zum Teil jetzt schon auf einen Ausblick beantwortet. Also ich habe mich gefragt, Sie haben jetzt ja festgestellt, 5 Items waren nicht so gut geeignet, 5 andere waren besser geeignet. Können Sie festmachen, woran das liegt? Also was die Items als gut und was die Items als schlecht auszeichnet? Und können Sie daraus dann konstruktiv ableiten? Wie gesagt, hier stehen 2, glaube ich, solche Hinweise, wie Sie denn in Zukunft Items konstruieren.
Genau, also was halt eben sehr schlecht abgeschnitten hat, wir können das auch nochmal eben, Moment, ich gehe nochmal eben zurück in diesen Blogspot, dann habe ich zumindest gedanklich die Nummern nochmal halt eben vor Auge. Da waren halt eben, also die 2 und die 7, die waren halt eben sehr offensichtlich sehr schlecht. Ich meine, einer davon wäre der gewesen, der nur 4 Lücken hatte. Das ist einfach zu kurz. Ja, also die Anzahl, es muss schon eine gewisse Mindestanzahl, auch eine Mindestlänge vom Code dann halt eben sein, damit es halt eben Sinn macht. Wir hatten einige jetzt drin, da weiß ich jetzt gerade nicht mehr, welche Items das waren, wo halt eben sehr viel auf diese Standardsituationen abgehoben wurde. Wie gesagt, wir hatten am Anfang das Gefühl, dass das vielleicht eine gute Idee wäre. Das hat sich jetzt halt eben gezeigt, dass das keine gute Idee wäre. Das würden wir dann halt eben auch rauslassen wollen. Weitere im Detail Sachen haben wir jetzt so noch nicht rausgesehen, dass wir sagen, okay, wir müssen auf jeden Fall irgendwie vermeiden, irgendwie den Boolean zu tilgen oder was auch immer, sowas in der Art konnten wir da jetzt noch nicht raussehen. Da werden wir natürlich jetzt auch vorsichtig, weil wir haben 10 Items und davon fallen halt welche raus. Dann gibt es vielleicht das eine Beispiel, was nur zufälligerweise schlecht funktioniert hat. Wir wollen es nicht überinterpretieren an der Stelle, aber wir haben eine Richtung, in die wir gehen müssen. Eben wie gesagt, insbesondere Lückenanzahl und welche Situationen halt relevant sind.
Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe noch eine Verständnisfrage. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Aber aus den Daten wird doch jetzt rausgelesen, ob es zum Beispiel Korrelationen gibt zwischen diesen 5 Items, die jetzt verwendet wurden, die als trennscharf genug identifiziert wurden. Und damit kann man doch jetzt aber eigentlich nur Problemfälle identifizieren, mit denen man eben nicht syntaktisches Verständnis prüfen kann.
Das ist erstmal das, dass wir jetzt erstmal die aussortieren können, die offensichtlich nicht geeignet sind für unser Ziel. Was natürlich immer noch aussteht, das sagte ich ja eben auch, weil wir noch Schwierigkeiten haben, einen gute andere Indikatoren zum Thema syntaktischen Verständnis zu finden, mit dem wir diesen Itemtyp korrelieren können, ist natürlich insgesamt noch zu sehen, wie gut dieser Itemtyp jetzt ein Prädiktor dafür ist, welche syntaktischen Fähigkeiten jetzt jemand grundsätzlich hat. Das müssten wir natürlich schauen, aber dafür brauchen wir natürlich erstmal überhaupt ein paar Items, wo wir vernünftige Ergebnisse halt eben haben.
Ja, ich habe auch noch die Frage, müssen diese Software-Snippets, muss das sinnvoller Code sein? Also das, oder kann ich einfach...
Syntaktisch korrekt.
Das Beispiel war ja schon nicht so äußerst
sinnvoll. Nein, das war nicht so äußerst sinnvoll, aber noch halb. Also ich hätte überlegt, wie kannst du das zu was Sinnvollem machen? Ja?
Also das war tatsächlich Absicht, also insbesondere das hier ist also eine Konstruktion, die ist syntaktisch halt eben valide, also ich glaube nicht, dass dieser Code irgendwas Sinnvolles halt eben tatsächlich ausgibt, das haben wir den Studierenden auch dazu gesagt, also es steht bei der Aufgabe jeweils dabei, es geht darum, das Ganze syntaktisch zu ergänzen, sodass kompilierfähiger Code ist, es steht glaube ich auf Hinweis eines Kollegen dann, der das als Beta-Tester sozusagen gemacht hat, explizit dabei, versuchen Sie jetzt nicht rauszukriegen, was dieser Code tut und daraus zu schließen, was Sie da einfügen müssten. Schauen Sie sich die Syntax an und schließen Sie es so, dass es syntaktisch sinnvoll ist. Das war explizites Ziel, weil wir eben, wie gesagt, losgegangen sind mit dieser Prämisse, wir wollen tatsächlich Syntax der Programmiersprache halt eben prüfen und nicht ins Verständnis halt eben reingehen müssen. Ganz geht es natürlich nicht, muss man jetzt fairerweise sagen, weil wenn ich jetzt hier irgendwie ein Boolean einfüge, ich muss irgendwie so ein Grundverständnis davon haben, was jetzt ein Boolean ist, um zu verstehen, also rein syntaktisch ist natürlich schwierig. Da sind so leichte Grauzonen halt eben, die da halt eben passieren.
Da war noch eine Frage.
Sie hatten sich ja schon so ein bisschen selbstkritisch darüber geäußert, bezüglich des Kompass Alpha, dass man noch mal ein bisschen draufschauen müsste. Und hatten ja auch schon gesagt, da werden vielleicht doch unterschiedliche Konstrukte gemessen. Jetzt haben wir aber nur Kronbach für die gesamte Skala ausgerechnet. Vermutlich haben Sie ja darüber nachgedacht, ob man das untergliedern müsste in Ihre Konstrukte. Wahrscheinlich ist das eine Antwort, die Herr Kramer besser geben könnte. Aber können Sie mir, ich bin leider Ihre erste Arbeit, ich könnte mir sagen, warum Sie im Moment unter der Hypothese arbeiten, dass das Ganze nur ein Konstrukt ist und keine unterschiedlichen Dimensionen hat?
Wir arbeiten im Moment unter dieser Hypothese, weil das der Ansatz war, wo wir uns hernähern, weil wir keine guten initialen Punkt gefunden haben, wo wir gesagt haben, hier müssen wir ganz klar von 2 verschiedenen Dimensionen ausgehen. Wenn wir das für den Anfang direkt gehabt hätten, dass wir gesagt haben, wir wissen auf jeden Fall, gibt es irgendwie diese 2 Dimensionen, dann hätten wir das bei der Item-Konstruktion am Anfang direkt halt eben berücksichtigt. Da hatten wir aber nicht so einen richtig schönen Ansatzpunkt, also haben wir gesagt, wir nehmen jetzt erstmal an, es ist 1 und schauen uns vorsichtig die Ergebnisse an und schauen dann nochmal zum Teil auch literaturgestützt halt eben weiter. Also das Ganze ist ursprünglich mal entstanden, mit einem kleinen Rattenschwanz von ein paar Iterationen aus einer studentischen Arbeit, die eher aus der technischen Ecke kam. Und dann muss man natürlich die ganze Empirie noch ein bisschen auch hinzufügen, halt eben die da teilweise von den Studierenden dann im technischen Bereich auch nicht aufgearbeitet wurde. Das heißt, da sind wir erstmal mit der einfacheren Hypothese losgelaufen, auch wenn die jetzt vielleicht die ist, die uns jetzt einen Schlenker mehr hat machen lassen, bis wir jetzt auf die Mehrdimensionalität dann kommen.
Sind wir wieder bei der obligatorischen letzten Frage? Okay. Also, dann schließe ich mit einem Wunsch, und zwar da gucke ich immer aus dem Blickfeld der Schule, und auch da lernen die Schüler ja Java, und die Syntax ist auch nicht wenig ein Problem. Deswegen die Frage, kann man per E-Mail-Anfrage die 5 als gut bewerteten Items erhalten,
ja, klar.
Zugang zu dem System?
Auf jeden Fall, ja, sowohl als auch.
Schülern auszuprobieren.
Auf jeden Fall. Und dann freuen wir uns auch, wenn Leute das nutzen. Man kann das bei uns auch anonym nutzen, dann haben wir auf einmal wieder Daten.
Wunderbar, haben alle Seiten was davon. Ja, vielen herzlichen Dank für die